Ich bekam einen Riesenschreck, den Schreck einer Ertappten. Ich sprang auf, machte einen Schritt zurück und stolperte über einen niedrigen Karton, der hinter mir stand. Sofort begriff ich, dass ich beim Fallen kein Geräusch machen durfte. Ich drehte mich in der Luft, streckte die Hand aus, um mich irgendwo abzufangen. Meine Finger schlossen sich um das hölzerne Fußteil des Bettes. Ich spannte jäh alle Muskeln an und verharrte in einer völlig unnatürlichen Haltung, beinahe waagerecht, die Füße hinter dem Karton verknotet, den Arm angewinkelt, das Gesicht fast gegen das Fußteil gepresst. Dann streckte ich die andere Hand aus, drückte sie flach auf den rauen abgetretenen Teppich und belastete den Arm vorsichtig. Jetzt hörte ich auch Georges Stimme, die Lockwood antwortete. Beide standen offenbar vor ihren Zimmern. Wahrscheinlich folgten sie meinem Beispiel und wollten sich ein bisschen hinlegen. »Schön, aber wir müssen sie trotzdem im Auge behalten«, sagte George. »Bei unseren Einsätzen, meine ich. Unterschätze sie nicht. Sie ist stärker, als man denkt.« Holly, es ging immer nur um Holly. Die beiden Zimmertüren wurden geschlossen. Jetzt erlaubte ich mir, über dem Karton zusammenzusacken. Als ich mich vergewissert hatte, dass draußen alles ruhig blieb, wälzte ich mich herunter, kam auf die Knie und zog mich am Bett hoch. Wie kühl das Holz war! Hier war ich dem Todesschein unangenehm nah und sah wieder die schwarz versenkte Stelle unter der Tagesdecke vor mir. Das Gesicht des schwarzäugigen Mädchens. Dann durchzuckte es mich wie ein Stromschlag, der durch einen Draht saust. Aber es war kein Strom, es waren Geräusche, die durch meine Finger knisterten, durch meine Augen und Zähne, Geräusche aus der Vergangenheit. Und dann wurde alles dunkel. Und in dieser Dunkelheit ertönt eine hohe, schrille Kinderstimme. »Jessica, wo bist du? Es tut mir leid, ich komme jetzt!« Still in der Dunkelheit. Keine Antwort. Aber dafür etwas anderes. Eine kalte, bösartige, lauernde Gegenwart. Ich spürte ihre Gier. Weil das Leben aus ihr gewichen war, zog alles Lebendige sie unwiderstehlich an. Ihrem Gefängnis eben erst entwischt, hatte sie einen Vorgeschmack auf das Leben bekommen und es unverzüglich aufgesaugt. »Ich komme, Jess! Ich helfe dir!« Die übernatürliche Gegenwart blähte sich erwartungsvoll auf. Kälte ging wellenförmig von ihr aus und brach sich an den Zimmerwänden. »Du musst nicht gleich eingeschnappt sein«, sagte das Kind. Schritte draußen im Flur. Das Geräusch einer sich öffnenden Tür. Und dann? Ein Schrei, das Kind. Die freudige Erregung des kalten Wesens. Ich spürte, wie es triumphierte. Das Klirren von Metall, dann eine noch schneidendere Kälte. Die Kälte von Eisen. Und dann Chaos. Ein um sich schlagendes Durcheinander aus Schreien und Flüchen, ein Hauen und Stechen und Ausweiden, eine übernatürliche Macht, die in Stücke gerissen, von Schmerz und Zorn überwältigt wird. Und dann? So gut wie nichts mehr. Das gierige, boshafte Wesen war mitsamt seiner Eiseskälte verschwunden. Nur noch ein kleiner Junge, der in die Dunkelheit hineinruft, schluchzend den Namen seiner Schwester hervorstößt. »Jessica, das wollte ich nicht! Das wollte ich nicht!« Die Stimme verhallte, der immer gleichbleibende, nicht verstummen wollende Refrain wurde leiser. Er zog sich wieder in Vergangenheit zurück, bis ich ihn nicht mehr hörte. Und dann, als ich den Kopf hob, stellte ich fest, dass das Lichtoval über der leeren Matratze immer noch verleuchtete und meine Hand immer noch das Bett umklammerte. Ich zwang mich loszulassen. Draußen vor dem Fenster war es dunkel. Ich kauerte vor dem Bett und mein Knie tat höllisch weh. Trotz der Leere und Verzweiflung, die anschließend über mir zusammenschlugen, dauerte es eine Ewigkeit, bis ich den Mut aufbrachte, aufzustehen, die Tür einen Spalt zu öffnen und in den Flur hinauszuschlüpfen. Was sollte ich tun, wenn er mich gehört hatte? Wenn in diesem Augenblick aus seinem Zimmer kam, da in meinen Fingern noch der Nachhall vom Tod seiner Schwester kribbelte, seine Kinderstimme noch in meinem Kopf widerhallte. Was sollte ich dann bloß tun? Wie sollte ich ihm alles erklären? Doch die Tür zu Jessicas Zimmer knarrte zum Glück nicht und meine Schritte verursachten kein Geräusch. Ich überquerte unbemerkt den leeren Flur und erlaubte mir erst aufzuatmen, als ich auf der Treppe zu meiner Dachkammer war, worauf hinter mir ein lauter Knall ertönte und jemand meinen Namen brüllte. Kein Kreischer, nicht mal ein unvermittelt auftauchender Schlackerer, hätte mich derart erschrecken können. Ich fuhr mit aufgerissenen Augen herum und drückte mich an die Wand. »George! Ich hatte bloß Durst. Ich bin nur runtergekommen, weil ich mir ein Glas Wasser holen wollte.« »Aha.« Er hatte einen Wust zerknüllter Zettel in der Hand, hinter seinem Ohr steckte ein Bleistift. »Hör zu, Lucy. Ich weiß, was los ist.« »Nur ein Glas Wasser, ich schwör's. Ich habe vorhin zu viele Chips gegessen und da... meinst du etwa den Ausbruch in Chelsea?« Ich sah das vertraute Feuer hinter den Brillengläsern lodern. »Du hast's erfasst«, sagte George. »Ich habe das Rätsel gelöst, Luce. Ich hab's rausgefunden. Ich weiß jetzt, wo das alles herkommt.«
Fünftens. Finstere Herzen. Kapitel 18.
»Echt irre, was einem alles einfällt«, sagte George am nächsten Morgen, »wenn man wach im Bett liegt. Das ist die allerbeste Zeit zum Nachdenken. Ich hatte mir die Karten und Unterlagen angeschaut, die mir Kipps gegeben hat. Ihr wisst schon, die Auflistung aller Begegnungen mit Besuchern in Chelsea aus den letzten paar Wochen, und natürlich habe ich mich auch durch die Archive gewühlt. Aber erst wenn man so da liegt und sich alles nochmal durch den Kopf gehen lässt, erschließt sich einem manchmal ein Muster.
Und hat sich dir eins erschlossen? Fragte Lockwood.
Allerdings.
Frühstückszeit. Wir saßen am Küchentisch. Aber die Müsli-Schüsseln, Marmeladengläser und klebrigen Toastreste waren schon abgeräumt. Wir waren gestiefelt und gespornt und zu allem bereit. Kein Morgenmantel und kein zerknittertes T-Shirt waren zu sehen. Holly Monroe, die wie jeden Morgen das Kellerbüro durchgesaugt hatte und dann zu uns heraufgekommen war, entging die erwartungsvolle Stimmung nicht. Sie holte eine Dose mit frisch gebackenen Honigplätzchen, legte die Kekse auf einen Teller und stellte ihn mitten auf das weiße Tuch. Sonst standen dort nur die Teekanne und unsere Becher, und vor George lag ein dicker brauner Papphefter. Er konnte jederzeit loslegen. Aus meiner Sicht war es ein glücklicher Zufall, dass er ausgerechnet jetzt die entscheidende Eingebung gehabt hatte. Auf diese Weise konnte ich das, was ich am vergangenen Abend erlebt hatte, in den hintersten Winkel meiner Erinnerung verbannen. Oder es wenigstens versuchen. Denn jedes Mal, wenn ich Lockwood ansah, der so gelassen und selbstsicher dasaß, hörte ich in Gedanken wieder die verzweifelte Kinderstimme und zuckte unwillkürlich auf meinem Stuhl zusammen. Genauso wenig konnte ich den untröstlichen Schmerz des Kleinen vergessen und den unbändigen Zorn, mit dem er den Tod seiner Schwester gerecht hatte. Und auch jetzt, Jahre danach, in all seinem Tun immer noch rächte. Ich hatte ihn besser verstehen wollen, und das war mir gelungen. Dass ich seine Vergangenheit belauscht hatte, blieb nicht ohne Wirkung. Aber wie ich mir vorher hätte denken können, ging es mir danach nicht unbedingt besser. Doch jetzt gab es ja etwas, was mich ablenken würde. George öffnete den Hefter und nahm das oberste Blatt heraus. Er faltete es auf und schob es uns über den Tisch zu.
»Bitteschön, was sagt ihr dazu?«
Es war eine Karte von Chelsea, ganz ähnlich wie jene, die hinter Barnes Schreibtisch gehangen hatte, nur dass diese hier mit Georges unleserlichen Notizen verziert war. Die Themse war eingezeichnet, die Kings Road und sämtliche Heimsuchungen, die sich in den letzten paar Wochen in dieser Gegend zugetragen hatten. Anders als auf der Bebüb-Karte hatte George ihnen jedoch keine Farben zugeordnet. Man sah nur lauter kleine rote Punkte, davon allerdings Dutzende und Aberdutzende. Manche Straßennamen waren kaum noch zu lesen, so dicht an dicht drängten sich die Punkte und liefen ineinander wie frische Blutflecken. Wir betrachteten Georges Werk.
»Na ja«, sagte schließlich. »Ganz schön gepunktet.«
»Ich hab auch mal so ausgesehen«, meinte Lockwood. »Und zwar damals, als ich Windpocken hatte. Tut mir echt leid, George, aber ich kann eigentlich überhaupt nichts erkennen.«
George rückte seine Brille zurecht und grinste.
»Natürlich nicht. Das ist ja einer der Gründe, weshalb der alte Barnes mit seinem Ansatz so daneben liegt. Also, das hier ist eine Zusammenfassung aller übernatürlichen Vorfälle in Chelsea seit Beginn des Ausbruchs. Und bis vor ein paar Tagen. Ich stimme euch zu, dass man keinerlei System erkennt. Allerhöchstens könnte man den geografischen Mittelpunkt bestimmen, die Sydney Street, und dort die Quelle vermuten. Aber dass das eine falsche Fährte ist, wissen wir ja schon.«
Er unterbrach sich und nahm sich eins von Hollys Plätzchen. Unsere zierliche Hilfskraft hatte gebannt an seine Lippen gehangen, wie wir alle. Denn trotz seines üblichen ungepflegten Aussehens, seiner hingefläzten Haltung, der betont lässigen Art, mit der er den Keks in den Tee tunkte, knisterte die Luft um ihn herum wie mit gezackten Blitzen geladen. Diese Spannung hatte sich in wochenlange einsame Arbeit aufgebaut und steckte uns jetzt an. George deutete wieder mit seinem Wurstfinger auf die Karte. Unwillkürlich beugten wir uns alle vor.
»Eines ist euch aber vielleicht aufgefallen«, sprach er weiter. »Und zwar die Form des gepunkteten Mega-Ausbruchs. Der Umriss der befallenen Gegend sieht wie ein zusammengequetschtes Rechteck aus. Nach Westen hin schmal, nach Osten hin breiter, wie ein Schuhkarton, auf den jemand draufgetreten ist. Diese Form ist der erste Hinweis auf das, was hier vor sich geht. Wie kommt es dazu? Zum einen verläuft hier die Themse, die größte Ansammlung fließenden Wassers in ganz London. Geister können bekanntlich keine Flüsse überqueren, deshalb stellt die Themse die südliche Begrenzung des Ausbruchs dar.
Ich schätze, das weiß sogar Barnes«, warf ich ein.
»Klar, aber jetzt schaut euch mal den Norden an, hier entlang der Fulham Road. Was ist hier?«
»Ich weiß es«, rief Holly Monroe aus. »Die Eisenwerke des Sunrise-Konzerns. Als ich noch bei Rodwell gearbeitet habe, haben meine Chefs dort oft an Sitzungen teilgenommen. Manchmal habe ich sie begleitet. Dort stehen mehrere kleine Gießereien.«
»Richtig«, sagte George. »Aber nicht nur Sunrise, sondern auch die Fairfax-Eisenwerke haben in Fulham einige Fabriken. Über der ganzen Gegend hängt der Rauch aus unzähligen Schornsteinen und führt winzige Eisenpartikel mit sich. Das ist der Grund, weshalb die übernatürlichen Aktivitäten an dieser Straße enden und der Ausbruch dort seine nördliche Begrenzung hat.«
Lockwood pfiff durch die Zähne.
»So langsam wird mir klar, worauf du hinaus willst.
Das heißt also, dass es auch hier im Westen, am zerdrückten Ende des Rechtecks, irgendetwas geben muss, was den Befall daran hindert, sich auszubreiten.
Diesmal hatte ich eine Eingebung. Die Lavendelwerke in Brompton. Diese Fabrik kannten wir alle. Es war die größte in ganz London. Sie bezog ihre frische Ware aus Nordengland und verarbeitete sie zu Parfüms und Cremes oder trocknete die Blüten zu Kissenfüllungen, Duftpotpourris und andere häusliche Abwehrmittel. Aber liegt die Fabrik nicht hier unten am Sands End? Ich zeigte mit dem Finger auf die Stelle, an der sich der Fluss nach Süden wandte. Zwischen hier und den Eisenfabriken in Fulham klafft eine Lücke. Warum schlüpfen die Geister nicht einfach hindurch?
Weil der Wind vom Fluss her kommt und die Lavendelgeruch landeinwärts trägt, antwortete George schmunzelnd. Dadurch wird die Lücke zuverlässig dicht gemacht. Wir haben also im Süden die Themse, im Norden die Eisenwerke und im Westen die Lavendelfabriken, drei starke geografische Einflüsse, die den Ausbruch eindämmen. Sozusagen ein Trichter, der die Rechteckform verzerrt. Und wenn die Form schief und krumm ist, ist es auch witzlos, den geografischen Mittelpunkt bestimmen zu wollen, oder? Womit wir hierzu kommen.
Er zog eine zweite Karte aus dem Hefter und breitete sie auf dem Tisch aus. Lockwood schob rasch unsere Teebecher zusammen, damit wir mehr Platz hatten. Holly stellte den Keksteller auf den Fußboden. Es war im Prinzip die gleiche Karte wie die erste, nur dass die Punkte diesmal orange waren. Es waren auch längst nicht so viele, vor allem nicht im Norden und Osten.
»So sah die Lage vor einem Monat aus«, erklärte George. »Auch schon schlimm, aber noch lange nicht so verheerend wie jetzt. Die eingezeichneten Sichtungen stammen hauptsächlich aus Kipps Unterlagen. Seht ihr hier den mittleren Abschnitt der Kings Road? Da war schon damals eine Menge los. Aber im Westen genauso. Und wenn man noch weiter zurückgeht...«
Er förderte eine dritte Karte zutage, auf der nur wenige, weit verstreute grüne Punkte eingetragen waren.
»Das hier ist die Situation vor 6 Wochen, als das Ganze offiziell angefangen hat. Wo erkennt man jetzt den Ausgangspunkt?«
»Sieht aus, als hätte er sich nach Westen verlagert«, meinte ich. »Ein Stück die Kings Road runter. Eigentlich war damals noch gar nicht so viel los.«
»Nein, es hatte ja auch gerade erst angefangen. Aber jetzt kommt's.«
Eine vierte Karte, mit noch weniger Punkten als auf den vorangegangenen. Insgesamt nur 7 Stück. Sie waren dunkelblau wie kleine Eisscheiben und bogenförmig um das westliche Ende der Kings Road angeordnet.
»Das hier liegt 2 Monate zurück«, sagte George, »bevor das Ganze richtig losging.« »Nichts Besonderes. Ein Waberer in einem Waschsalon, ein paar Eckensteher, ein paar Schemen. Lauter Kleinkram, der es kaum in die Bezirksblättchen geschafft hat. Ich musste ganz schön wühlen, bis ich etwas darüber gefunden habe. Auf der Bebüb-Liste tauchen diese Vorfälle überhaupt nicht auf.« »Wahrscheinlich geht Barnes nicht davon aus, dass sie irgendwas mit dem Megaschwarm zu tun haben.«
Er schaute vielsagend in die Runde.
»Ich schon. Wenn man nämlich hiermit anfängt und sich dann die anderen Karten der Reihe nach ansieht, erkennt man das Muster, von dem ich vorhin gesprochen habe.«
»Eine Wellenform«, sagte ich.
»Richtig. Eine Welle übernatürlicher Aktivität, die von einem einzigen Punkt ausgeht und sich durch das einzige verfügbare Schlupfloch nach Chelsea hereinschlängelt.«
»Und dieser Punkt ist?« sagte Lockwood.
»Hier.«
George stieß den Finger auf ein unbeschriftetes Kästchen auf der Karte, um das die 7 blauen Punkte im Halbkreis wie kleine Planeten auf einer Umlaufbahn angeordnet waren. Es handelte sich offenbar um einen Häuserblock oder ein einzelnes großes Gebäude auf der Südseite der Kings Road, am äußersten westlichen Ende, unweit der Themse und der Lavendelfabrik. Eine anerkennende Stille trat ein. Dann stieß Lockwood die angehaltene Luft aus.
»Du bist ein Genie, George. Das habe ich schon immer gesagt.«
George nahm sich einen Riesenkeks von Hollys Teller.
»Du kannst es gern nochmal sagen.«
»Ich verstehe bloß nicht«, warf ich ein, »wieso das bei der Bebüb noch keinem aufgefallen ist. Sind die da alle blind oder was?«
»Von allein wäre mir das Muster vielleicht auch nicht aufgefallen«, räumte George ein. »Flo Bones hat mir geholfen, es zu erkennen. Sie geht seit Tagen am Themseufer in Chelsea für mich streifen und hat bestätigt, dass in dieser Ecke die stärksten übernatürlichen Aktivitäten auftreten, die in ihrem ganzen Leben untergekommen sind. Sie hat massenweise Geister beobachtet, die dort durch die Gegend schweben und einen ziemlich aufgekratzten Eindruck machen. Das heißt hier...«
Er stieß den Finger wieder auf die gleiche Stelle.
»Hier schlägt die übernatürliche Welle mit der größten Wucht ans Ufer. Das ist eindeutig. Hier ist der Ausgangspunkt.«
»Und was ist dort am Ende der Kings Road? Und wieso haben wir noch nichts davon gehört? Und wenn das Ganze wirklich dort seinen Anfang genommen hat?« Ich wies auf alle 4 ausgebreiteten Karten. »Warum ist dann dort kein einziger Punkt eingezeichnet?«
»Gute Frage.«
Betont bedächtig, wie ein Zauberer, der ein Kaninchen aus dem Hut zieht, griff George abermals in seinen Hefter. Diesmal holte er ein Bild heraus, die Schwarz-Weiß-Kopie eines Fotos aus einem Zeitungsartikel. Das Bild zeigte ein stattliches Gebäude. Es war doppelt so hoch wie die Geschäfte ringsum, ein kantiger, klassizistischer Klotz,